Große Worten. Wenn du eine Idee hast, gerne. Ne? Wir haben das noch mit Plugin.
Oh, versuchen wir es mal. Jetzt darf keiner mehr atmen, sonst geht es hier wieder auch aus. Okay, so, na dann herzlich willkommen zum öffentlichen Teil unserer 35. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. In der Zählung der gemeinsamen Sitzung sind wir jetzt bei Top 9. Exposure Draft zur Equity-Methode. Ja, da glaube ich, haben wir ja schon beim letzten Mal angefangen, uns auch entlang der Präsentation so ein bisschen Überblick zu verschaffen, was die Inhalte sind. Sind dann eben, wie wir sehen, jetzt auf 14 seinerzeit hängen geblieben. Ja, und Peter, dann würde ich sagen, dann können wir ja eigentlich nahtlos jetzt da weitermachen und dann denke ich mal auch ein bisschen den Fahrplan besprechen, Richtung Stellungnahme und so weiter.
Genau. Also wir sind beim letzten Mal mit den Fragen 1 bis 5 fertig geworden, haben da ja auch schon ein bisschen so die Grundzüge und die übergeordneten Themen halt auch mit besprochen. Heute hätten wir dann die Fragen 6 bis 11 auf der Agenda und ja, wie Sven ja angedeutet hat, sollten wir danach dann halt mal drüber sprechen, wie wir die Stellungnahme rund bekommen, ob es die Möglichkeit gibt, das noch fristgerecht sozusagen im Umlaufverfahren zu verabschieden oder ob wir die Januarsitzung noch zur Befassung brauchen, die wäre dann halt direkt ein beziehungsweise zwei Tage nach Kommentierungsfrist beim ISB. Von daher würde ich vorschlagen, fangen wir mit Frage 6 dann auch an. Da geht es um die Bilanzierung der Anteile an Tochterunternehmen im Einzelabschluss, sprich IAS 27, somit eine Fragestellung, die zumindest noch nicht so präsent in Deutschland ist, aber das mag sich ja auch ändern. Sie wissen, dass nach IAS 2710 es den Unternehmen erlaubt ist, die Anwendung der Equity-Methode im Einzelabschluss für die Bilanzierung der Anteile an assoziierten und Gemeinschaftsunternehmen, aber auch an Tochterunternehmen anzuwenden. Und der ISB hat entschieden, dass die vorgeschlagenen Antworten auf die Anwendungsfragen auch für Mutterunternehmen gelten sollen, die sich für die Anwendung der Equity-Methode zur Bilanzierung der Beteiligung an Tochterunternehmen im Einzelabschluss entschieden hat. Dementsprechend wird ein Beibehalt von IAS 2710 vorgeschlagen. Begründet wird das damit, dass der ISB der Ansicht ist, dass die Entwicklung abweichender Regelungen für die Ad-Equity-Bilanzierung von Tochterunternehmen im Einzelabschluss zwei Versionen der Equity-Methode schaffen würde, jedoch ohne einen offensichtlichen Nutzen daraus. Und ohnehin würde der Zweck bzw. die Zielsetzung von Einzelabschlüssen je nach Jurisdiktion abweichen. Und eine Berücksichtigung dieser Besonderheiten würde ein umfassenderes Review von IAS 27 bedingen. Dies liegt jedoch außerhalb des Scopes des Equity Method Projekts. Daher wird die Anwendung der vorgeschlagenen Lösung auch auf die Bilanzierung von Tochterunternehmen im Einzelabschluss angestrebt. Anzumerken ist, dass hierzu auch einen Alternative View gibt von Thaddeus Senden. Seiner Meinung nach hätte auch IAS 27 angepasst werden müssen, und zwar um eine Option, die Equity-Methode anders, im Sinne von Konsistenz zu den Methoden im Konzernabschluss, anwenden zu dürfen, wenn der Investi ein Tochterunternehmen ist. Er sieht einen wichtigen Unterschied zwischen Associates und Joint Ventures, welche nicht zur Reporting Entity gehören, und andererseits zu Tochterunternehmen. Seiner Meinung nach wird die Equity-Methode bei diesem Thema als Bewertungsmethode interpretiert, da das besondere Charakteristikum der Kontrolle über ein Tochterunternehmen durch die Gleichbehandlung mit Associates und Joint Ventures missachtet wird. Er sagt auch, dass das grundsätzliche Verständnis der Equity-Methode geklärt werden sollte, sprich ob es eine Bewertungs- oder eine Konsolidierungsmethode ist, und zwar bevor derartige Regelungen verabschiedet werden, weshalb er, wie gesagt, an dieser Stelle oder aus diesem Grund dem Standard da widersprochen hat. Grundsätzlich ist es ja von der Idee, die er vorbringt, ähnlich zu dem, was wir auch schon geäußert haben. Von daher wäre das für Sie jetzt an der Stelle auch ein Showstopper oder würden Sie den Argumenten des IASB im Sinne von zwei unterschiedliche Equity-Methoden sind auch nicht anstrebenswert, würden Sie eher denen zustimmen?
Die Vereinfachung ist und Vereinheitlichung, wenn wir zwei Methoden akzeptieren, ob das, was rauskommt, sinnvoll ist, das haben wir ja schon diskutiert. Übergeordnete Frage, jetzt wo ich immer. Hat jeder nicht mal großes Interesse daran, es unterschiedlich zu handhaben? Ich weiß es nicht, aber uns ist das ja jetzt kein Anwendungsfall aktuell, ne? Der Parents Separate Financial
Statements. Also Familien gab es sowas auch.
Genau.
Und so, weil wir haben die Kollegen, die haben das sehr stark, deswegen haben wir es im Comment Letter aufgenommen. Verstanden haben wir es alle nicht, aber die Brasilianern ging das Thema sehr nah.
Also hier, was wir gehört haben, es gibt auch in Dänemark, in denen die Regeln häufig kommen, so Verbindlichkeit beim Einzelabschluss aus dem alten Gap, wo man eine bestimmte Marschrichtung eingeschlagen hat. Teilweise auch ganz national gibt es teilweise nicht breite Ideen haben, was sie gesagt haben, kannst du jetzt aussuchen, ob es eine Bewertung oder Konsolidierungsmethode ist, aber da musst du das durchziehen. War alles, was ja eigentlich das Gefühl ist.
Vielleicht mal aus Comparer-Perspektive ist natürlich jetzt gerade, also wenn ich einen Konzern Associated Equity konzentriere, dann für einen Einzelabschluss theoretisch eine andere Equity-Methode zu machen, irgendwie schwierig.
Ja. Was soll ich hier verändern? Da konnte mich noch
angebieten. Weil es gleich nochmal an. Wie gesagt, ich glaube, wir haben es ja schon besprochen. Ja, ich glaube, das ist vor allem eine interessante Übung für Bankwitz, ja, und weniger für die Nutzer, glaube ich, nach wie vor. Und da finde ich jetzt so eine Unterschiedlichkeit, kann man dann noch weniger erklären. Ja.
Finde ich auch so.
Scheint einhellig zu sein. Passt ja im Endeffekt auch zu dem, was Ifrak dazu sagt. Die stimmen grundsätzlich auch dazu, dass zwei Varianten nicht anzustreben sein sollten. Wenn es aber grundsätzlich Bedenken zur Equity-Methode im Einzelabschluss gibt, dann sollte das auch nicht jetzt in diesem Projekt geklärt werden, sondern in einem separaten Projekt zur Equity-Methode. Und von daher, ja, wie gesagt, ich glaube, unsere Marschrichtung ist dann klar und können wir dann an der Stelle so transportieren. Dann kommen wir auch zu Frage 7. Da geht es um die Disclosures. Die meisten der mit dem Exposure Draft vorgeschlagenen Änderungen an den Disclosures gehen natürlich auf bereits besprochene Änderungsvorschläge zurück. So sollen beispielsweise angegeben werden, aus Frage 2 kommend, Gewinne oder Verluste aus anderen Änderungen des Eigentumsanteils, beispielsweise aus nicht verhältnisfahrenden Transaktionen, wie Verwässerungen aufgrund der Ausgabe neuer Aktien an Dritte. Und das, weil diese anderer Natur seien als normale Transaktionen mit Eigentumsanteilen und sie würden unregelmäßig vorkommen. Zudem sollte die Datenbeschaffung an dieser Stelle kostenarm möglich sein. Aus Frage 4 und Frage 6 resultiert der Vorschlag, Gewinne und Verluste aus Downstream-Transaktionen anzugeben. Dies sei hilfreich für die User, da es die Beurteilung der Qualität der Earnings ermögliche. Und für Upstream-Transaktionen sollten jedoch keine derartigen Angaben vorgesehen werden, da die nötigen Informationen wohl schwierig zu beschaffen wären und oft nicht zur Verfügung stünden, insbesondere bei Investments in assoziierte Unternehmen. Bei Joint Ventures könnte dies zwar theoretisch einfacher möglich sein, da durch die Joint Control eine bessere Informationsbeschaffung möglich wäre, aber der ISB sieht da trotzdem unverhältnismäßig hohe Kosten. Wenn viele Joint Ventures bestehen, hat sich daher dagegen entschieden, das auch für diese Beziehungen sozusagen vorzuschlagen. Anzumerken ist, dass die entsprechende Regelung in IFRS 12 und IFRS 27 verankert werden soll, da die Alternative IFRS 24 für alle Transaktionen mit Related Parties gilt, nicht aber nur für Transaktionen mit assoziierten Unternehmen und Joint Ventures bzw. Tochterunternehmen im Einzelabschluss. Dritte vorgeschlagene Änderung bezieht sich auf die bedingten Gegenleistungen aus Frage 1. Da sollen im Erwerbszeitpunkt Informationen über die Art der Vereinbarung, die erfassten Beträge und die Grundlage für die Ermittlung der Zahlungen sowie eine Bandbreite der möglichen finanziellen Auswirkungen angegeben werden. In den Folgeperioden sollen dann alle Änderungen der erfassten Beträge und der erwarteten Bandbreiten der möglichen Auswirkungen angegeben werden, sowie auch die Bewertungstechniken und wesentliche Inputfaktoren für die Modelle, die zur Bewertung der bedingten Gegenleistung genutzt werden. Die Anforderungen basieren auf den Regelungen von IFRS 3 und sollen den Usern bessere Einschätzungen der Höhe des Zeitpunkts und der Unsicherheit zukünftiger Cashflows und somit auch der Änderung des mit dem assoziierten Unternehmen verbundenen Risikos ermöglichen. Was noch zusätzlich hinzugekommen ist, also nicht auf eine vorhergehende Frage beruht, ist der Vorschlag einer Überleitungsrechnung von der Opening zur Closing Balance der Buchwerte der Investments in assoziierten Unternehmen und Joint Ventures. Dies soll nach Ansicht des ISB den Nutzern die unterjährigen Änderungen und dabei insbesondere die Änderung der einzelnen Komponenten dieser Änderungen deutlich machen. Wie gesagt, das sind die 4 großen wesentlichen Änderungen an den Disclosures. 3 basieren halt, wie gesagt, auf Themen, die wir bereits besprochen haben und sind dann quasi als Konsequenz anzusehen. Und die 4. Änderung mit der Überleitungsrechnung, das ist ein zusätzlicher Vorschlag, der jetzt nicht auf irgendeine weitere vorgeschlagene Änderung zurückzuführen ist. Haben Sie Anmerkungen zu den Disclosures? Gibt es etwas, was Ihnen widerstrebt?
Vielleicht nochmal nachfragen mit dem zweiten Gates, das ist mit den Downstream Transactions. Das ist Frage 4. Ne? Das ist der Anwendungsfall, wenn der in die Tochter untergehen kann.
Mal kurz rübergehen zu Frage.
Ich frage es jetzt mal andersrum. Ich habe das immer genau im Kopf, aber ist das eine Information, die im Prinzip aus der Bilanzierung rauskommt? Oder ist es eine Information, die in der Bilanzierung nicht ist, die ich aber zusätzlich als Disclosure angeben muss?
Nee, das ist eigentlich eine Angabe, die vorliegen sollte. Bisher jetzt schon.
Es geht um das in der Disclosure.
Genau, bisher musste man es ja auch separat ermitteln sozusagen. Und jetzt geht es darum, dass wir haben ja da die vollständige Erfolgserfassung, soll aber trotzdem quasi transparent gemacht werden, welche Ergebniskomponenten sozusagen damit mit drin hängen. Was diesbezüglich von IFRAG angemerkt wurde, das könnte man vielleicht noch einbringen, ist, dass die sich nochmal wünschen würden, dass schon klarer gemacht wird, welche Transaktionen damit wirklich alles gemeint sind oder vielmehr auch welche nicht. Insbesondere vor der Fragestellung, ob da jetzt konzerninterne Mietverträge, also Intracompany Leases, ob die jetzt auch unter Downstream-Transaktionen sozusagen fallen würden. oder nicht. Also das, da ist eine Klarstellung gewünscht. Da bleibt der ISB an der Stelle undeutlich. Warum sie aufwendig sind? ISB argumentiert, dass die Informationsbeschaffung bei einer Upstream-Transaktion schwieriger ist, weil man quasi das assoziierte Unternehmen um die Informationen bitten müsste zur Bereitstellung und das in vielen Fällen als nicht praktikabel angesehen wird.
Wirklich, man hat ja keinen Durchgriff um die Daten. Mit dem Punkt von AppLock, das kann ich schon nachvollziehen. So wie Marco eben sagte, bei der Frage 4 haben wir ein Spezialthema und man rollt es dann ganz groß aus auf alle Transaktionen mit einem assoziierten Unternehmen. Geht ja deutlich über eigentlich die Fragestellung hinaus, die mehr werden wird. Und das finde ich dann sehr nachvollziehbar von AppLock. Wenn wir jetzt hier über Leasing-Transaktionen sprechen, haben wir einfach andere Größenordnungen. Und da gilt dann auch nicht das, was du eben ausgearbeitet hast, Marco, dass ja aus der Transaktion raus die Daten schon vorhanden sind.
Ja, vielleicht kann man daran merken, aber ich kann man gerne erwähnen, aber ansonsten würde ich es ziemlich intuitiv finden, dass wenn nur ein Handelslease gemeint ist, weil da nur TOC ein Ergebnis in der GUV existiert, weil man sagt, ist Object Lease nicht mit gemeint. Da gab es ja bisher auch keine Zwischenimmunierung. Also live. Finde ich es relativ offensichtlich, was mit gemeint ist, aber das kann man gerne ja noch erwähnen, dass man es klarstellen soll. Hm. Ansonsten finde ich die Anlassangabe grundsätzlich inkonsequent. Ne? Also man sagt eigentlich, wir schaffen die Zwischengewinneliminierung ab, aber gibt dann trotzdem bitte nochmal die Gewinne an, dass jeder Zwischengewinne ermitteln kann. Irgendwie.
So. Ist dann eher auch wieder ein Praktika-Thema. Ja, also auf was sozusagen, wenn ich, da gehe ich ja nach Wesentlichkeitsaspekten auch vor. Ja, also was nehme ich eigentlich die Wesentlichkeit? Ich würde ja wahrscheinlich nur die großen Investments nehmen. Die großen müsste ich dann aber alle in Überleitungskosten bringen. Wenn ich würde dann für kleinere Investments würde ich aus Net-Relativ-Gesichtspunkten für die Überleitung nicht bringen. Dann habe ich halt, wenn jetzt bei den Großen wenig passiert ist, dann habe ich da mitunter so Nitty-Gritty-Dinge, die ich da dann irgendwo mit Tabelle packen muss. Ja? Das ist eher so ein Anwendungsthema, wie gehe ich damit um. Dabei zu Überleitungs- oder Tabellen, das Thema muss halt anpassen. Im Endgestand logischerweise irgendwie gleich sein. Das heißt, ich muss auch wirklich dann alles anpacken, auch wenn das
kann ich das? Und jetzt werde ich diese Politik verstehen, assoziiertes Unternehmen und hier erstmal überlegen, hat Equity einbeziehen oder nicht nach Wesentlichkeitskriterien. Und wenn ich über die Hürde springe, würde ich doch eigentlich alle, die ich an Equity finanziere, überleiten.
Ich würde, dass wir machen das ja heute schon, da gibt es ja auch so Angaben, dass ich die wesentlichen Assets Liabilities da irgendwie angeben muss. Also wenn ich da vorgehe, dann sage ich mal, die wesentlichen.
Und eine zweite Wesentlichkeitsgrenze im Prinzip einziehen.
Ja.
Bin mir nicht sicher, ob es so gemeint ist. Aber
ja, also für alle, wenn man sagt, das ist für alle sozusagen, dann würde ich sagen, dann habe ich große Schwierigkeiten zu verleihen.
Genau, das ist genau das. Deswegen habe ich nachgefragt, da kann man schon drauf hinweisen, jegliche Überleitungen, ist ja egal in welchem Standard, ja, unter welchem Vermögenswert, unter welcher Geschwindigkeit wir uns hier bewegen, sind Aufwand, richtig Aufwand.
Ja.
Geld war ja aus dem EFAS 9 zu genügen.
Das ist natürlich ein Punkt, können wir gerne mitnehmen. Ne? Das ist ein großer Aufwand, wenn es für alle gilt, um dem eine Erleichterung zu ermöglichen oder da den Praktikern entgegenzukommen, wäre dann halt klarzustellen, ob das wirklich für alle gelten soll oder ob es eine Möglichkeit gibt, das auf Wesentliche zu beschränken.
sondern man muss feststellen, dass die Wesentlichkeit von allen und gleich unterdrückt wird.
Dass er hier hat, allgemeinen Grundsatz, das hat man ja auch nicht bei der Frage, ob man verdächtig bewertet nach Wesentlichkeit oder nicht, refinanziert.
Da wird sich sicherlich dann irgendein Markt also herausbilden, aber klar, damit es zumindest in die gleiche Richtung geht und dass die Schwellenwerte alle ähnlich sind, aber exakt.
Und das haben wir ja heute an anderen Stellen auch nicht. Die wesentlichen Assoziierten und John Batcher die Aufrisse machen müssen, was in der Bilanz in der GNV drin steckt. Ja, da ist das Problem da, was ist wesentlich? Das wird, glaube ich, schon Diversity in Practice, aber ändert, glaube ich, an der Anfangsangabe jetzt nichts. Also ich denke mal, wenn man die Carrying Amounts überleiten würde von den Joint Ventures und assoziierten Unternehmen, die man heute schon sowieso aufgerissen darstellt mit Zusatzinformationen, dann würde ich das für vernünftig halten. Ich glaube, das ist schon.
Genau, dann wird es passen. Aber wenn man eben sagt, ich muss dann im Prinzip alles weiten, ja. Ja, dann ist es ein riesen Aufwand und passt dann vermutlich auch nicht zu dem anderen Nutzungsanfragen, die man macht.
Okay. Kommen wir zu den vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 19. Da ist es so, dass von den mit diesem Idee vorgeschlagenen Disclosures, über die wir gerade gesprochen haben, sich der ISB dazu entschieden hat, folgende Angaben auch in IFRS 19 vorzusehen. Zu den bedingten Gegenleistungen sollen im Erwerbszeitpunkt Informationen über die Art der Vereinbarung, die erfassten Beträge und die Grundlage für die Ermittlung der Zahlung angegeben werden. In den Folgeperioden sollen alle Änderungen der erfassten Beträge sowie Bewertungstechniken und wesentliche Inputfaktoren für die Modelle, die zur Bewertung der bedingten Gegenleistung genutzt werden, angegeben werden. Dementsprechend wird gegenüber den, ich sag's mal, vollständigen vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 12 auf die Angabe der Bandbreite der möglichen finanziellen Auswirkungen im Erwerbszeitpunkt sowie auf die Angabe von Änderungen der erwarteten Bandbreiten möglicher Auswirkungen in den Folgeperioden verzichtet. Die Informationen über bedingte Gegenleistungen würden den Nutzern nach Ansicht des ISB nützliche Informationen über Cashflows und Verpflichtungen liefern. Und außerdem sind die vorgeschlagenen Angaben nach Ansicht des ISB konsistent mit den Angabepflichten IFRS 19 für bedingte Gegenleistungen bei Tochterunternehmen, also bei Unternehmenszusammenschlüssen. Zu den Gewinnen und Verlusten aus Downstream-Transaktionen mit assoziierten Unternehmen und Joint Ventures sind auch Angaben notwendig. Diese Informationen würden den Nutzern helfen, diese Gewinne oder Verluste von Gewinnen oder Verlusten aus Transaktionen mit Dritten zu separieren. Und des Weiteren ist von den Unternehmen, die im Einzelabschluss gemäß IAS 27 ihre Tochterunternehmen at Equity bewerten, sind ebenfalls die Gewinne und Verluste aus Downstream-Transaktionen mit diesen Tochterunternehmen anzugeben. Nicht gefordert wird gegenüber den vorgeschlagenen Änderungen an IFRS 12 dementsprechend die Überleitungsrechnung. Der ISB ist der Meinung, dass diese Information für die User nicht hinreichend nützlich wäre und damit auch nicht den verbundenen Aufwand rechtfertigen würde. Den Aufwand haben wir ja gerade schon angesprochen. Wie gesagt, bei IFRS 19 kommt der ISB dann zum Schluss, dass für diesen Anwenderkreis dann das zu aufwendig wäre und verzichtet daher auf die Forderung der Angabe. Das zu den vorgeschlagenen Änderungen. Finden Sie die Differenzierung passend oder hätten Sie sich etwas anderes vorgestellt?
Nur von der, also wie das von der Reihenfolge ist. Also ich habe jetzt ein Tochterunternehmen, das sind ein Einzelunternehmen, das sind Associate Partner. Ja? Und wenn ich jetzt nach IFRS 27 optiere, dieses Associate nach IFRS 9 zu bewerten, ja, dann ist für dieses Tochterunternehmen, ja, was dann eine Beteiligung bilanziert, unter IFRS 19 sind bestimmte Disclosure-Erleichterungen vorgesehen. Ja. Wenn ich aber jetzt im Einzel, also nach IFRS 27 die Wahl, also gewählt habe, das nach IFRS 9 zu finanzieren, laufen diese Angabepflichten ins Leere. Oder nicht? Oder würde ich dann im Einzelabschluss nach IFRS 9 bilanzieren, müsste aber trotzdem die Angaben machen? Okay, ne? Nur wie jetzt da der 27 und der 19 eigentlich in der Praxis zusammenspielt. Ich fange mit dem, also ich erst meine Entscheidung, wie ich das klassifiziere, und dann wieder der 19 im Prinzip auch Disclosures. Ja, da würde ich sagen, wenn ich erst klassifiziere, das Financial Instrument, dann brauche ich mir über die Equity Disclosures keine Gedanken machen.
Der 19er ist ja in sich geschlossen und enthält ja alle Angabevorschriften für Tochterunternehmen. Und vom Wortlaut bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die Angabevorschriften dann da nach der Fritzchen, nach der Equity-Methode bilanziert, nach EFS 9 bewertet, wie da der Wortlaut ist. Aber die Frage, ob ich dann in einen anderen Standard abbiege, die stellt sich nicht, weil EFS 19 von den Disclosures ja in sich geschlossen ist.
Ja, aber vom Ergebnis her ist es ja so, also wenn ich jetzt sage, ich bilde das nach EFS 9 ab, was ich ja kann, EFS 27, wird es ja eigentlich keinen Sinn machen, mit Equity-Informationen.
Also, ich habe gerade mal reingeguckt. Die Angaben zu den Downstream-Transactions sind grundsätzlich zu machen für assoziierte und Joint Venture. Ich jetzt vollständig losgelöst davon, wie ich den IFRS 27 finanziere. Und die anderen Angaben nur, wenn die Equity-Methode gewählt wird.
Genau, aber dann wird das, fände ich jetzt ehrlicherweise schwierig, wenn ich sage, ich treffe die Entscheidung jetzt noch neu, finanzieren dann irgendwelche anderen Angaben.
Ich sehe zumindest kein Widerspruch bei den anderen. Vielleicht noch der Vollständigkeit halber, seitens EFRAG ist es auch so, dass den Vorschlägen grundsätzlich zugestimmt wird. Allerdings könnten die sich tatsächlich auch noch die Überleitungsrechnung vorstellen, mit der Begründung, dass die notwendigen Daten eigentlich problemlos verfügbar sein müssten. Na, ich glaube, das ist jetzt nicht die Tendenz oder die Stoßrichtung, die wir jetzt verfolgen würden.
Ja, ist alles da.
Gut, dann würde ich mit Blick auf die Zeit mal zur nächsten Frage übergehen, weil wir kommen ja dann im Wesentlichen bei der Stellungnahme notfalls auch nochmal an den ganzen Punkten vorbei. Blicken wir auf die vorgestellten Übergangsvorschriften. Grundsätzlich ist es so, dass eine prospektive Anwendung der Vorschläge vorgesehen ist, um den Übergang zu erleichtern und somit auch soweit möglich die Bilanzierung mit Hindsight zu verhindern. Ausnahmen im Übergangszeitpunkt gibt es für Gewinne und Verluste aus Transaktionen mit assoziierten Unternehmen oder Joint Ventures. Da ist so, dass die rückwirkende Erfassung des sozusagen verbleibenden, zuvor beschränkten Teils der Gewinne und Verluste vorgesehen ist, als Anpassung des Buchwerts des Investments und in den Gewinnrücklagen, beziehungsweise in der P&L der Vergleichsperiode. Der ISB sagt, dass diese Informationen bereits vorliegen müssten, um die bisherigen Vorschriften korrekt anzuwenden. Und daher sollten halt auch keine nennenswerten Kosten beziehungsweise Aufwendungen sozusagen entstehen. Zur Bewertung der bedingten Gegenleistung zum beizulegenden Zeitwert im Übergangszeitpunkt und der entsprechenden Anpassung des Buchwerts des Investments ist es auch vorzunehmen, als weitere Ausnahme mit der Besonderheit, dass das nicht für Equity als Equity-Instrument klassifizierte bedingte Gegenleistung gilt. Diese Regelungen orientieren sich an IFRS 3 und werden von einigen Unternehmen wohl ohnehin schon in Analogie angewendet. Somit wären in diesen Fällen keine Anpassungen notwendig. Soweit dies bislang jedoch nicht der Fall ist, müssten zwei Berechnungen zu den bedingten Gegenleistungen erfolgen. Einmal der Fair Value im Zeitpunkt der Erlangung von maßgeblichem Einfluss oder Joint Control und zum anderen der Fair Value im Übergangszeitpunkt. Insbesondere der Fair Value im Zeitpunkt der Erlangung von maßgeblichem Einfluss und Joint Control ist natürlich dann nicht ohne Hindsight möglich zu ermitteln. Das sei nach Ansicht des IASB aber der prospektiven Anwendung vorzuziehen, da sonst Defizite in der Vergleichbarkeit zwischen den Berichtsperioden einerseits und zwischen den unterschiedlichen Unternehmen bestünden. Deswegen schlägt der IASB das an der Stelle vor. Gibt es Ihrerseits Anmerkungen zu den Transition-Regelungen?
Es führt ja dann eigentlich zu einem Day One Effekt. Weil, wenn ich bisher immer argumentiert habe, es ist nicht signifikant, oder es ist, ja genau, es ist nicht signifikant auf der Raum, habe ich eine bestimmte, sag ich mal, Wert und Erzeugung, vor denen sie dann vorne abgebildet ist und jetzt darf es ja nicht. Und das würde dann komplett durch die GMV gehen, obwohl der Effekt ist sozusagen aus dem Ganzen, also sicher auch dann auf vergangenen Perioden zurückzuführen sind. So, ob das richtig ist.
Genauso.
Gerade wenn ich Börsenkurse habe, ne, dann kann ich jetzt eigentlich Reporting direkt und zu jedem Stichtag sagen, wie wäre der Börsenkurs gewesen, würde ich auf jeden Fall sozusagen in der Periode auch Wertminderungen, die auch Vorperioden erfallen, einmal durch die GMV sehen.
Und beim letzten Punkt mit den bedingten Gegenleistungen verstehe ich das dann richtig. Man müsste heutzutage auf Basis des Wissens von damals bewerten.
Das ist nicht genau die Komplexität, die man einem Verlänger fragen könnte.
Ja, aber das wird vom ISB trotzdem als vorzuziehen gegenüber der nur prospektiven Anwendung angesehen.
Das Gefühl, ja, obwohl das heutzutage auch dem Wissen von damals zu bewerten, da sinnvolle Werte rauskommen, hat schon eine Frage zu. Muss quasi ausblenden, was es ja dem getan hat und was man zwischen weiß.
Ja, nach Ansicht des ISB zumindest. Wenn Sie da abweichender Meinung sind, dann sollten wir es kundtun.
Ich mache das doch bei anderen Standards, also eigentlich genau nicht so, oder? Das ist der Heizeitige. Also eigentlich, wenn ich schon lange keine IFRS 1-Thematik beispielsweise, also wenn ich auf Twitter übergehe, dann ich nur ehrlich so im Kopf, dass ich alle Übergangsvorschriften eigentlich immer so nehme, dass ich diese Heizeitbewertung nämlich habe. Passt das natürlich, ja.
Aber es wird auch der Fair Value and Transition Date genommen.
Bitte?
Es wird auch der Fair Value and Transition Date genommen.
Ja, und dem Transition Date und dem gegenübergestellt quasi der Fair Value von Erlangung von Joint Control oder maßgeblichem Einfluss.
Wo steht denn das? Ich habe gerade die Transition Rules hier.
In den
wirklich erkennen.
grundsätzlich auch in den BCs. Müsste mal.
Also C6 ist, an investor or joint venture shall recognize the major contingent consideration at fair value at the transition date. Dann ist noch eine Regelung, wenn man es in der Vergangenheit bereits als GK klassifiziert hat, dass man es jetzt kann nicht nochmal an fair value bewerten, weil die grundsätzliche Regelung da ist, dass man einmal an fair value bewertet.
Ja, der ISB lässt sich dazu in BC 187 bis 191 aus und führt da in BC 189 eben auch nochmal an, dass auch die Contingent Consideration at the date of obtaining significant influence or joint control sozusagen zu bewerten ist.
Aber steht halt nicht. Also in C6 steht immer drin, der Fair Value zum Transition Date ist zu nehmen. Die BC jetzt nicht angeguckt dazu, aber C6 finde ich jetzt relativ eindeutig. Da steht es auch in der Frage, ne?
Ja, grundsätzlich sind wir in dem Fall, wo derjenige, der bilanziert, das auf anderen Methoden sozusagen bisher bemessen hat. Und also wenn es nicht analog IFRS 3 sozusagen gemacht hat. Und in diesen Fällen müsste er dann quasi erst jetzt auf den korrekten Stand hieven und dazu müsste er dann halt auch den Effekt oder die Entwicklung der Vergangenheit abbilden und dafür braucht er, wie gesagt, zum einen das Transition Date oder den Fair Value zum Transition Date und zum anderen den korrekten Wert von Erlangung des maßgeblichen Einflusses oder Joint Control. Das ist, wenn man es nach IFRS 3 bisher oder analog IFRS 3 gemacht hat, dann hatte man diese Werte und dann ist es sauber, wenn man es aufgrund einer bisher fehlenden Regelung sozusagen anders gemacht hat, dann müsste man sowohl den Wert im Transition Date Platz ziehen, aber eben auch den.
Ja, aber ich muss ja kein Fair Value in der Vergangenheit ermitteln dafür. Das ist ja der Punkt. Den Fair Value muss ich zum Transition Date ermitteln von der Continuing Consideration.
Und das würden Sie dann was gegenüberstellen? Also es geht ja um die Effekte sozusagen aus der,
Verbindlichkeit einzubuchen, der Fair Value, und das steht ja auch in C8 drin, das ist dann gegen analog dann Buchwert verändern zu buchen. Und das ist die gesamte Regelung.
Geht es doch ja zu den Sprachpunkt, also was steht das jetzt nochmal zu diesem, was sind jetzt die Werte? Das ist ja den Anpassungseffekt mitteln. Das ist das, wie hätte meine alte Transaktion ausgesehen, hätte ich nicht mal die Regel von IFRS 3 angenommen.
Ja.
Das ist die Frage.
Ja.
Dann brauchen es ja auch. Auch ja, den Startwert der Contingent Consideration nach IFRS 3 und die Fortentwicklung der Consideration.
Genau.
Ach, IFRS 9.
Ja, aber wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie da sagen, Sie würden nur den Fair Value einbuchen, dann wäre quasi die gesamte Fair Value Änderung sozusagen der Effekt aus der Erstanwendung. Wohingegen, wenn ich es vor 3 Jahren bereits zum Fair Value mal bewertet hätte, ich dann nur das Delta sozusagen als den Effekt jetzt oder die Veränderung seitdem ermitteln würde.
Ich glaube, ich mache es, also wenn man überlegt, was für Alternativen hätten wir denn gesehen? Also entweder haben wir doch, das ist ja das Thema variable Kaufpreiszahlungen, wenn ich jetzt Kosten bilanziere, das ist ja das Hauptthema. Und da denke ich, hätte man entweder gar nichts bilanziert oder hat es zum Fair Value bilanziert. Eine andere Methode wüsste ich jetzt nicht. Und wenn man gar nichts bilanziert hat, dann ist jetzt die Fair-Value-Anpassung, wenn man es zum Fair-Value bilanziert hat, dann passiert jetzt gar nichts mehr.
Das ist die Frage. Nicht so da Fair-Value, das kann jetzt natürlich sein, dass es irgendwo wirklich Durchschnittswert der letzten drei Regentage ist oder sowas. Ich weiß es nicht, ja. Da muss ich natürlich so machen, als hätte ich zumindest DFS3 in der Vergangenheit angewendet. So ist es ja, ich habe DFS3 angewendet. Kann ich es aber auch ohne weiteres, habe ich es ja fortentwickelt oder ich habe nichts gemacht, dann weiß ich die Differenz auch zwischen 0 und 0.
Ja, nee, also in den beiden Szenarien ist es klar, genau, inwiefern da irgendwie die Grauzonen dazwischen relevant sind, das ist dann fraglich. Ja. Gut, ja, da würde ich dann bei der Formulierung der Antwort natürlich auch nochmal ein bisschen in die, wie soll man sagen, in die Sachverhaltsforschung gehen und dann muss man gucken, ob das ein Punkt ist, den man irgendwie.
Fehlerpapier sind alle extremst ausführlich.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur vorletzten Frage. Die bezieht sich auf die erwarteten Auswirkungen der Vorschläge.
Ja, noch ein Punkt, und zwar das sind diese Regelungen zum Impairment. Finde ich, es geht aus der Übergangsregelung letztens so wirklich hervor. Die kann man so lesen, dass man einen Impairment-Test nur machen muss, wenn man den Buchwert angepasst hat, wenn bereits ein Impairment-Test in der Vergangenheit gemacht worden ist. Weil das so eine komische If-Verbindung ist. Das halte ich nicht für so sachgerecht. Wenn man den Buchwert anpasst, dann denke ich, sollte man grundsätzlich mal einen Transition Date Impairment Test machen. Das kennen wir auch aus anderen Übergangsregelungen. Ja. Da finde ich, das ist nicht eindeutig im Standard geschrieben. Weil das geht los mit if an investor or joint venture applying paragraph so und so, becoming an estimated recoverable amount of that investment at the transition date. Da kann man natürlich, das kann man so verstehen, dass der C8 nur einschlägig ist, wenn man bereits einen Impairment Test am transition date gemacht hat und den erzielbaren Betrag überhaupt ermittelt hat. Das würde ich für nicht so vernünftig halten.
Super. Ja, nehmt mit auf. Wie gesagt, jetzt nochmal der Blick auf die erwarteten Auswirkungen der Vorschläge und das aus Sicht des ISB ist natürlich anzumerken. Hinsichtlich der Qualität der Finanzberichterstattung hofft sich der ISB ja davon eine Reduzierung der Diversity in Practice und damit halt eine Erhöhung der Vergleichbarkeit der Informationen. Die Diversity in Practice ergibt sich daraus, dass IAS 28 entweder keine Regelungen enthält oder Regelungen enthält, bei denen in anderen IFRS-Rechnungslegungsstandards widersprüchliche Regelungen getroffen werden. Nach Ansicht des IASB würde die Vorschläge den Nutzern nun mehr Vergleichbarkeit und relevantere Informationen liefern. Hinsichtlich der Implementierungs- und Anwendungskosten ist es so, dass derzeit den Erstellern Kosten für die Entwicklung von Accounting Policies entstehen, einschließlich von Diskussionen mit Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden, die ebenfalls Kosten tragen, um diese Rechnungslegungsgrundsätze zu überprüfen. Und nach Ansicht des ISB würden die Vorschläge einige Kosten für die Ersteller, Abschlussprüfer und auch Regulierer reduzieren, indem sie Antworten auf Anwendungsfragen geben, die sich in der Praxis für Unternehmen ergeben. Und eine teilweise Reduzierung der Anwendungskosten könnte beispielsweise durch den Entfall der bisherigen Notwendigkeit des Trackings anteilig erfasster Gewinne aus Downstream-Transaktionen erreicht werden. Von den Disclosures ist keine Rede. An der Stelle. Genau. Ja.
Klingt ein bisschen wie diese Kostenschätzung bei so einem letztes Vorhaben. Passt schon.
Ja, das ist ja mit der Buchwertüberleitung. Ich glaube, netto ist ja schon mehr Aufwand.
Ich meine, so kann man ja auch wieder sagen, die meisten Kosten können wir wieder abschaffen, bis ihr es 28 einsparen.
Ja. Weniger Aufwand ist, dass man dir den Ersteller ein Geschenk kurz vor Weihnachten anschließt.
Vielleicht also bei der Qualität klar, ich regle jetzt bestimmte Dinge, die vorher nicht geregelt waren. Das ist ganz abstrakt, wenn man sagen, ja, dadurch, dass es keine Regel gibt, ist erstmal theoretisch dann gleicher abgebildet. Aber da würde ich auch jeden schon nochmal machen, dass die Qualität der Finanzberichterstattung nicht von der Anzahl der Regeln bestimmt ist, sondern dass die auch sinnvoll sind. Ja, und da kommt man schon wieder zu dem grundsätzlichen, wenn ich die Frage nicht wäre, ob das eine Bewertungs- oder Konsolidierungsmethode ist, erhöhe ich auch die Qualität der Finanzberichterstattung nicht dadurch, dass ich einzelne Fachfunktionen darauf versuche, in Regeln zu passen. Würde ich da schon.
Setzt übrigens voraus, dass der, der die Informationen liest, die an den Regeln alles verstanden hat und auch die Baubereiche verstanden hat. Das ist unsere Funktion, bei Eva, also weil es hier geht, dass etwas da alles verstanden, aber der anscheinend das Programm dann ist. Ja, so eine Probe, diese Auflösungsfiktion, kriegt halt direkt mit die Finger aus so einer Art, ja, wegen Qualität, ja, Output. Die Frage ist, ist es Input oder Output-Qualität, aber eigentlich sind mehr Qualität im Sinne von Verbesserung der Relevanz der Abschlussinformation für den Nutzer der Abschlussinformation. Sagt das, er quickt mich als Buchhalter, ja, Thema. Ob der User jetzt sagt, Mensch, das ist super, dass das jetzt zugeregelt ist, dass das jetzt endlich mal klar ist, würde sich wahrscheinlich nichts ante erstmal fragen lassen, ob ich noch überhaupt wusste, dass es war. Oder so offenbar. Oder ich weiß es nicht, ich mag jetzt keinen User was unterstellen, aber unser User Vertreter Tech war ja da sehr klar bei dem Thema. Er hat das wirklich wie Andreas formuliert. Also die beste Verantwortung wäre die Abschaffung.
Das kann nochmal rein.
Ich weiß nicht, ob das jeder sehen will, aber dann muss ich ja sagen, was ist denn die Alternative dazu? Kosten? Anschaffungskosten fertig mit Impairment oder Fair Value? Ich habe ja auch eigentlich mit einem.
Ja, also ich würde wahrscheinlich das sagen, dann gibt es ein etabliertes etwas neu.
Das ist dann wie die PL
oder was muss man ja einnehmen. Mit den Kosten würde ich jetzt auch konzeptionell auch nicht machen, dann führe ich wieder irgendeine Zwischenkategorie rein.
Von der Abschaffung, ich bin mir noch dran, glaube ich, dass sie sogar den Verein zum Zerholt.
Ja, klar auch so.
Ja.
Ich bin noch vorne abschalten.
Diese Grundbotschaft wird bei manchen Fragen durchscheinen.
Also, bei den Kosten vielleicht auch noch. Ich meine, das sind einzelne Aspekte, da muss man sich jetzt überlegen, ob man die jetzt einzeln beantwortet. Also den Progressive Bullet, der ist nicht nachvollziehbar. Ich brauche ja auch für diese neuen Regeln Accounting Policies. Ja, also da erscheint er nicht irgendwie rein und jetzt schauen wir den neuen BSA-Transfer an, sondern müssen wir genauso übersetzen. Also und vorher hatte ich halt das Sachverhalte.
Vorher hatte man es auch schon gelöst.
Auch gar keine drin und gesagt, okay, das sind Sondersachverhalte, wenn die kommen, finde ich eine Lösung. Ja. Also das ist im besten Fall neutral Implementierungskosten. Ja, und Zweifel sie, ob sie jetzt niedrig sind, das hängt sehr davon ab, wie viele ich habe und wie viele Sondertransaktionen ich habe. Ich habe auf jeden Fall mehr, weil ich ja mehr sozusagen anpassen muss. Und Anwendungskosten sehe ich auch überhaupt nicht. Also ich schon allein dieses Impairment-Thema ja, führt meines Erachtens dazu, dass ich jedes Quartal einen Impairment machen muss. Wenn ich keine börsennotierten Beteiligungen habe, dann muss ich mir irgendeinen Mechanismus überlegen, wie diese Umweltunterscheidung überfüllt. Führt zu immensen Aufwand. Das mit Tipps von mir jeden Fall. Ja, weil ich sagte, also bei dem, es gibt ja nicht mehr, es ist jede Fair Value Unterscheidung sozusagen abzufinden.
Bei börsennotierten auch, weil da heißt es leicht.
Das ist leicht. Bei den anderen muss ich eine DCF-Bewertung theoretisch machen. Ich muss ja erst nachweisen, sozusagen, dass mein Buchwert durch den Intervenue gedeckt ist. Da konnte ich vorher mit diesem Significant Data Prolonged, hatte ich zumindest irgendwie den Puffer, wo ich qualitativ auch sagen konnte, hat sich nichts getan, gibt keine Anzeichen. Also jetzt bin ich da direkt da dran. Da muss ich ja dokumentieren, dass ich im Prinzip das getestet habe.
Ja, eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, dass ich bin in einem Verlauf des Wechsels nichts getan habe. Die Zählten würde machen,
Diskutierung setzen. Genau, dann hat sich der Zins irgendwie geändert. Ich habe nur überlegt, habe ich da wirklich so einen Konflikt mit der 36, weil ich dann jetzt 36 sage, ich muss ja einen internen Test nur machen, wenn ich Indikatoren habe und nur dann muss ich den Recoverable Amount bestimmen. Und der Recoverable Amount ist dann der höhere Wert aus Value in Use und der Value Less. Aber das würde ja bedeuten, hier ist 36 gut ausgegeben, weil eigentlich muss es jedes Quartal
bestimmen. Genau,
völlig irrelevant, was
der heißt. Ja, aber die IS 28 Mechanik ist ja bei den Permit-Indikatoren eigentlich auch wie dir das, also wie das neu gibt ja kein Permit, aber auch die sozusagen Finanzinstrumente Logik zu geben und den Test dann nach 36 zu machen. Aber deswegen hebel, also glaube ich schon durch dieses Significant Deoperung hebel ich genau die Impairment-Indikatoren aus dem 36 aus.
Ja, aber die Impairment-Indikatoren und überhaupt die Indikatoren sind natürlich irrelevant, weil ich muss einfach immer rechnen.
Genau.
Dann kann ich auch sagen, nimm die Indikatoren raus und rechne.
Ja,
das ist natürlich auch das, was ich sagen kann. Das wäre praktisch, wenn die Bewertung hat, aber man
guckt, genau.
Sind nur noch ohne.
Genau.
Ja.
Genau. Kann die, und deswegen sage ich, das sind keine reduzierten Anwendungskosten.
Ja.
Genau. Letzte Frage. Sonstige Anmerkung. Speziell erfragt, Sie sehen es ja, wird halt auch die Neuordnung der Textziffern des Standards. Das ist darauf zurückzuführen, dass der ISB als Ergebnis seiner dritten Agenda-Konsultation beschlossen hatte, sich auch auf die Verständlichkeit und Zugänglichkeit der IFRS-Rechnungslegungsstandards zu fokussieren, was indirekt auch deren einheitliche Anwendung verbessern soll. Und der ISB und seine Vorgängergremien haben ja IS 28 seit seiner ersten Veröffentlichung 1989 mehrmals überarbeitet. Die Struktur war dabei aber weitgehend unverändert geblieben und nur neue Anforderungen wurden punktuell hinzugefügt oder gestrichen. Und mit der Veröffentlichung des EDs beschloss der ISB nun eben zu versuchen, die Verständlichkeit zu erhöhen und das Ganze thematisch zu gruppieren und neu anzuordnen. Das wird, wie gesagt, hier nochmal speziell erfragt. Gibt es von Ihnen dazu Einschätzungen oder sonstige Anmerkungen? Ja, wenn nicht, bliebe, glaube ich, eher nochmal so der Blick auf das Übergeordnete sozusagen. Fazit zum Entwurf und zum Projektstand, was dann im Endeffekt auch im Anschreiben der Stellungnahme landen sollte. Hatte da in der letzten Sitzung ja so wie auch heute schon verschiedene Punkte mitgenommen, dass die Gelegenheit verpasst wurde, wirklich den großen Wurf zu machen, die Equity-Methode einerseits komplett zu hinterfragen. Und zur F2, wenn man aber zum Ergebnis kommt, dass man die Equity-Methode braucht, dass man da zumindest auch nochmal die Frage Bewertungs- oder Konsolidierungsmethode ausdiskutieren sollte und erst auf dieser Basis dann konkrete Regelungen vorschlagen sollte. Das war so der Tenor aus der letzten Sitzung, was auch noch mit zur Sprache kam, ob ja die Besonderheit eines maßgeblichen Einflusses sozusagen wirklich auch eine spezielle Bilanzierungsmethode bedingt oder mit einer speziellen Bilanzierungsmethode abgebildet werden sollte. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Gedanke, der mit aufgegriffen werden könnte. Ansonsten die Frage an Sie, wie ja, wie soll man sagen, wie deutlich soll das Anschreiben ausfallen?
Ich sollte deutlich ausfallen, weil ich glaube, wenn wir das jetzt machen, wenn wir das jetzt sagen, machen die diese Ermittlungen fertig und dann guckt man sich die Equity-Methode in den nächsten 30 Jahren nicht mehr an.
Ich wollte gerade sagen, als nächste Agenda-Konsultation wäre vielleicht auch noch so ein Stichwort.
Das wäre mein, weil ISG ist genau das aufgetragen worden. War nicht die Revolution der Equity-Methode angedacht, sondern da hieß es, gibt immer viele Probleme in der Praxis und liebes ISG, guck doch mal, ob du nicht ein bisschen Zukunftssystem bringen kannst. Ich glaube, in der nächsten Agenda-Konsultation war nicht davon die Rede, wäre das alles klar oder schaffst du ab. Das heißt, der ISB wird sich auch im Zweifel dahinter verstecken und sagen, wir machen nur, was sie uns gesagt hat. Nächstes Jahr ist Agenda-Konsultation. Vielleicht sollte man sagen, man sollte vielleicht den Fortentwicklung des Projektes auch davon abhängig machen, dass Feedback der Constituents ist, denn eigentlich ist das Grundfrage zu klären. Das ist nicht nur bei IFA, das auf die Zeiten packen. Um zu sagen, braucht man die Equity-Methode, ist dieses Konzept des maßgeblichen Einflusses, das darf man auch nicht vergessen. Ich gehe mal davon aus, diese Entscheidung ist easy mit den 20%, aber die Realität ist ja, es gibt ja sehr viele Zweifelsfälle, da es auch ein ordentlich Beträge im Zweifel gibt, auch nach vorne gerichtet, ob ich Fair Value mit 19% bilanziere oder 21%, dann, ich sage, aus dem abgepufferten Fair Value. Das stellt die Zweifel schon etwas emotionaler her. Dann ist natürlich auch mal die Informationsbeschaffung eben auch ein Thema bei Equity. Das ist nicht, wenn ich mit seinem Freund ein Unternehmen mit dem Anteil reduzieren will. Aber wenn ich zum Beispiel sukzessive Anteile erwerbe, einer feindlichen Übernahme, dann bin ich mal gespannt, ob ich da bei 30%, der das Target dann sagt, schaffst du mal für Informationen, hier steht mein SAP-System und dann kannst du mal gucken, was du jetzt siehst. Ich glaube, da gibt es ja auch handfeste operationelle Herausforderungen, manchmal, wenn man diese Equity-Fortentwicklung macht. Die Zustände halten auch manchmal mehrere Jahre an. Also auf die Maske, also die Grundfrage, obwohl wir den maßgeblichen Einfluss der überhaupt nicht bei mir gehabt worden, aber das ist ja auch nicht ganz konkret. Das ist immerhin aber mal eine klare Aussage, wie die 20%, von denen ich nicht direkt arbeiten kann oder muss. Da bin ich schon, wenn man ein Statement machen, vielleicht auch schon nächstes Jahr müsste da gerne Konsultation sein, dann würde ich, glaube ich, diesen Ausblick auch schon mal machen. Das ist auch konkret war. Aber ich glaube, das Feedback, was wir geben, dürfen auch andere nicht.
Ja, und in dem Kontext halt die Frage, wenn man jetzt beauftragt, Bewertungsmethode oder auch so weit geht, dass man da, das hat ja beim letzten Mal auch gesagt, dass halt bestimmte Entscheidungen, zum Beispiel halt auch beim WS18, eigentlich auch schon den Weg in Richtung Bewertungsmethode legen. Also, jetzt sagt eigentlich, habt ihr ja, seid ihr schon auf dem Weg dahin, wenn ich jetzt bei den internen Indikatoren das signifikant noch vor Longpausen nehme, ja, eigentlich gehe ich ja dahin. Und dann ist es eine Bewertungsmethode, wenn ich da bin, dann ist eigentlich wahrscheinlich die Abschaffung der Equity-Methode dann nur ein frischer nächster Schritt, weil ich habe ein Bewertungskonzept für Beteiligungen. Also, ob man halt so. Dass man sagt, und das dann auch die nächste Agenda-Konsultation.
Ich bin eigentlich klar, dass das Agenda-Konsultation ist. Ich merke, dass wir noch etwas zu bleiben, sei das auch schon die Agenda-Konsultation auf jeden Fall. Vor 5 Jahren waren wir vielleicht auch noch so ein bisschen, jetzt wenn wir mal den Hauptpunkt dieser Anfragen gesehen haben, haben wir uns mal die Frage gestellt, ob das jetzt nicht vielleicht doch mal eine größere Überlegung bedarf.
Gut, dann wäre die Frage an Sie und vielleicht auch an dich, Sven, vom Bauchgefühl her, schaffen wir es im Umlaufverfahren oder wollen wir es für die Januarsitzung nach der IASB-Frist vorsehen?
Ich würde auch sagen, wir probieren es erstmal im Umlauf. So, und wenn da Mord und Totschlag ist in den E-Mails, dann müssten wir schauen, dass wir es nochmal auf die Sitzung bringen, aber ansonsten eigentlich so alles schon hinkriegen. Und ich finde also, ich glaube auch, dass wir da durchaus ein bisschen robuster auftreten können. Ich bin halt, also, ich habe ja noch diese IFRS 18 Diskussion da im Kopf, ne? Und ich höre jetzt ja so ein bisschen raus, jetzt gibt es relativ viel, dass du würdest sagen, okay, nimm's raus, mach halt alles etwas neu und gut ist. Ja. Wo dann doch wieder der Case ist, dass einige sagen, aber in diesen und jenen Fällen hätte ich eigentlich diese Grundidee von der Einzahlenkonsolidierung und dass ich sozusagen doch quasi proportional was von dem Ergebnis sozusagen tatsächlich sehe, weil ich glaube, dass dieses Business eben so und so stark integriert ist in mein tatsächliches Geschäftsmodell. Das sind ja so wieder die Fälle, wo ich dann mir denken könnte, da kommt der eine oder andere dann wieder mit diesen Nutzenargumenten und sagt, naja, dieser Ergebnisanteil ist doch eigentlich schon sehr ähnlich zu einem anderen vollkonsolidierten Unternehmen, weil es einfach in der Tat schon so Teil des Geschäfts sozusagen ist, ne? Weiß ich nicht. Also.
Nein, das bitte. Auch schon eine Rückwirkung auf die Regulatorik. Die Solvency II anschaut, haben die genau dasselbe System genommen. Ja, maßgeblich Einfluss, Influence. Da ändert sich auch die Bewertung. Also Solvency II.
Ja.
Gibt es keinen Einfluss drin oder kein Gibt es keinen Einfluss darin.
Mhm.
Auch die SCR, die Solvency Capital Requirement, ändern sich, ob ich maßgeblichen Einfluss habe. Ich muss durchschauen, wenn ich einen Einfluss habe, muss ich nicht durchschauen, wenn ich ihn nicht habe. Dann gut, man kann auch den Disconnect haben zwischen der Solvenzberichterstattung und der IFRS-Berichterstattung. Und wir haben uns in der Vergangenheit immer sehr bemüht, dass wir nicht, wenn wir unter IFRS sagen, das sind zwei. Ich meine, wir können natürlich sagen, wir brauchen das gar nicht mehr, das System, weil wir bilanzieren alles einfach auf etwas Neues. Da haben wir schon ein System für Value OCI, für Equity Instrumente. Gut, wir müssen schon gar nicht mehr ab. Sehr aufwendig.
Wir haben die Regulatorik angepasst, weil das ist ja kein Konzept, dass wir auch mit dem übernommen haben. Ich wollte eben zwar der Strategie, ich weiß jetzt, der Ausbildung nochmal dargestellt, aber.
Also wir haben es immer für, also war immer, also bislang ließ sich so die in der Regulatorik mit Solvency II und der maßgebliche Einfluss der nach einer Kopie von IAS und vielleicht ein paar andere Aspekte. Aber ich weiß nicht, ob es angepasst würde, weil wenn du es anpassen würdest, was würdest du anpassen? Bewertung vielleicht. Aber dann würde der dann nicht. Würdest du dann nicht weiterhin fordern, dass du tatsächlich Solvenzkapital auf der Basis dessen rechts hast?
Aber wenn die Regulatorik bisher dem IFRS gefolgt ist, das als Argument zu nutzen, passt dem IFRS nicht an. Das finde ich zu kurz gesprungen.
Ja, das ist richtig. Ich wollte nur sagen, es gibt ein weiteres.
Ja, genau. Und Sven, wenn du sagst, das kann für uns ja interessant sein, maßgeblicher Einfluss, kann man das vielleicht auch mit einem Zwischenweg lösen, indem man sagt, dann weiß man halt, die geben das neuen Ergebnisse aus assoziierten Unternehmen irgendwie separat aus. Man braucht ja nicht unbedingt dann direkt eine
Ergebnis. Ja, mein Punkt ist halt so ein bisschen, also sollte es eben jetzt zu dieser Scoping-Frage jetzt rein aus einer sozusagen legale Versicht, ob ich einen maßgeblichen Einfluss habe oder nicht, ne? Sollten darüber hinaus noch irgendwelche, ich sag mal, ökonomischen, betriebswirtschaftlichen Elemente eine Rolle spielen, eben sowas wie Integration ins Geschäftsmodell oder so. Und das habe ich ja so ein bisschen, also wieder aus dieser IFRS-18-Diskussion zum Teil ja schon so ein bisschen rausgehört, dass der ein oder andere sagt, ja, also eigentlich müsste man diese Ergebnisanteile auch in zwei verschiedenen Zahlen ausweisen dürfen, je nachdem, weil es mag eben solche Minderheitsbeteiligungen geben, die tatsächlich eher wie ein Investment behandelt werden und dann ist vielleicht auch Value die richtigere Variante und es mag Sachen geben, die genauso wie eine Mehrheitsbeteiligung im Geschäftsmodell integriert sind und da könnte ich mir vorstellen, dass aus der Ecke dann die Leute kommen, die sagen, naja, dann würde ich auch gerne quotal sozusagen dieses Ergebnis sehen und eben nicht eine Fair-Value-Schwankung. Also das ist so der einzige Punkt, wo ich jetzt noch nicht so genau wüsste, ob man dann jetzt sozusagen pauschal plädieren kann, Equity-Methode grundsätzlich nicht, sondern entweder gibt es eine Vollkontrolle oder nicht. Ich meine, das wäre auch eine Option. Du könntest ja auch sagen, wenn du jetzt sozusagen ganz drastisch bist, dann sagst du, naja, also das mit dem Kontrollkonzept, ja, das dehnen wir auch nochmal ein bisschen aus. Ne? Und dann sagst du umgekehrt, Naja, also bestimmte Sachen, wenn die sehr stark ins Geschäftsmodell integriert sind, dann müssen die alle voll konsolidiert werden. Die haben dann halt 80% Minderheitenanteil. So, ne? So, damit, genau. So, dann sagt man, hä, das ist vielleicht auch nicht so, so ganz praktikabel, ne? Aber, also, das ist eher so, das ist ja so die einzige Frage, die ich hätte. Wenn natürlich alle sagen, ja, komm, pass auf, das, der Erkenntnismehrwert von diesem Equity-Anteil, also den Ergebnisanteil, der hältst du in Grenzen. Dann ist klar, dann würde ich auch sagen, ja, okay, dann gibt's entweder Konsolidierung oder nicht. Der Rest sind halt dann einfach Finanzinstrumente nach den allgemeinen Regeln.
Ja, aber. Ja, also der Information zu nutzen, wäre doch, wenn ich jetzt den sage, das wesentliche Teil von meinem Geschäftsmodell, den nutzen wir doch bei einer Galerie-Bilanz viel höher. Weil ich eben nicht nur ein Periodenergebnis dann irgendwie zeige, sondern ich sage, okay, wie steht das Ganze da? Das ist also natürlich volatil und was auch immer ist, aber der Informationsnutzen wäre höher. Glaube ich.
Naja, das wäre dann aber wahrscheinlich auch eine Beteiligung, also die du ja mutmaßlich verkaufen würdest. Wo die Zwischengewinne, also ne, deswegen, dann sind wir wieder genau bei der Themen, wo ich sage, na, spielen diese Zwischengewinne da nicht doch eine Rolle, wenn das sozusagen Zwischenprodukte sind oder also irgendwelche Service, Dienstleistungen, wird es quasi da auch transferiert werden. Also deswegen sage ich, das ist eigentlich so, also aus einer praktischen Sicht bin ich auch relativ schnell dabei zu sagen, warum komme ich nicht einfach nur mit, also entweder ist es ein Finanzinstrument oder ich spreche halt und mache halt den und gucke halt rein und dann mache ich halt eine Vollkonsolidierung, so dass die beiden spielen. Es gibt dafür aber ein Kontrollkonzept. Ja, und der Rest ist halt einmal Finanzinstrument. Aber das ist so der einzige, ne? Das ist ja dann eher was aus der User, nur rein aus der User-Perspektive, ne? Wo ich mich frage, ob das eine Rolle spielt. Ich habe das eben nur gesehen aus dieser Auslassdiskussion in der GMV, wo es ja offensichtlich schon unterschiedliche Befindlichkeiten gab, zu sagen, hier, das würde ich gerne operativ sehen, das würde ich eigentlich eher gerne Investing sehen vielleicht. So, was mir ja zeigt, okay, offensichtlich gibt es da schon ein unterschiedliches Verständnis darüber, was für ein assoziiertes Unternehmen denn repräsentiert.
Ja, es ist ja auch total
unterschiedlich. Ja, ja.
Du hast die 20% oder 19% Beteiligung mit entwickelten Interessen, du hast irgendwie das 50-50 Joint Venture, wo ganzen Geschäftszweig eigentlich mit dem Testen. Das kriegst du natürlich in einem Konzept schwer gepresst.
So, aber also ich finde es nur mal so warm, ich finde auch, wir sollen das in dem Coverletter ruhig mal aufmachen. Ja.
Ja.
Dann mit der Schau mal. Ja.
Machen wir das so?
Okay, ja. So, dann machen wir erstmal Umlauf.
Und bevor du den Konsens sonst noch zunichte machst, würde ich sagen,
was? Wechseln
wir das Thema.
So, was hört denn noch so an? Okay, dann machen wir in den Topf einen Knopf, das wollte ich sagen. So.
Beide rein?